Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und hier ist der Sven von der Band High Spencer.
Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich habe dich hier heute im Podcast als Teil von High Spencer, weil ich weiß nicht, ob du dich freiwillig gemeldet hast oder ob du abgestellt wurdest. Du hast gerade gesagt, du hast vorhin schon einen Podcast aufgenommen. Kannst du da vielleicht gleich noch was zu sagen, aber...
Ja, ich wurde mehr oder weniger, es wurde bestimmt, dass ich diese Promo jetzt zu machen habe. Aber okay. Das ist auch genau richtig, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne mache. Ja. Also ich finde das ganz cool, dass wir jetzt miteinander ein bisschen quatschen können.
Ja, sehr schön. Es ist so, dass ihr mit eurem letzten Album Oben, was in 2024, Anfang 2024 rausgekommen ist, schon bei mir im Podcast gewesen sind.
Ja.
Seid. Und dementsprechend kannst du zwar noch ganz kurz vielleicht noch was über die anderen in der Band sagen, wer da noch so mitspielt, aber die ganze Hintergrundgeschichte, seit wann es uns gibt, euch gibt und die ganze Geschichte, da bitte ich doch, lieben HörerInnen, einfach mal, der Podcast ist im März 24 auch erschienen, genau wie das Album, hört doch da einfach mal rein und wir konzentrieren uns heute so auf die neue Musik.
Ja, genau, das finde ich gut. Also dann kann man, wenn man richtig den Deep Dive wagen möchte, was High Spencer anbelangt, kann man sich quasi die Prequels nochmal angucken, wie bei Star Wars. Und genau. Hier wird jetzt aber richtig über den latest Shit getalkt.
Genau, was du noch ganz kurz machen kannst, dass du deine Funktion in der Band für alle, die es nicht wissen, erklärst und wer noch mit dir in der Band ist und was die da für Aufgaben
haben. Ja, okay. Wir sind zu fünft in der Band High Spencer. Wir sind zwei Gitarren, Janis und Malte, ein Bassist und Keyboarder, der Jan, ein Schlagzeuger, der Niklas und ich bin der Sänger. Mit mir zusammen singt aber der Malte auch noch Songs und alle haben sowieso ein Mikro und scheuen sich nicht, da ab und an mal reinzubölken. Dementsprechend ja, ist das alles eine sehr gewachsene Truppe. Es gab diese Band es gab erst eine Freundschaft von uns fünf und dann gab es diese Band. Also es ist etwas andersrum als zumeist wahrscheinlich, wie Bands so entstehen.
Aber umso besser, dann, wenn es denn lange hält. Schade wäre, wenn die Band auseinander geht und die Freundschaft geht auseinander. Das wäre dann ganz dumm. Aber da sind wir dabei, hoffentlich weit von entfernt.
Ja, da sind wir sehr weit von entfernt. Also wirklich, sind wir wirklich, da muss ich niemand Sorgen drum machen.
Ja, das ist bereits euer fünftes Studioalbum. Das hat den wunderschönen Namen Immer Nie. Kommen wir doch gleich mal dahin. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Immer Nie?
Also es stimmt, was du sagst. Es ist unsere fünfte Platte, die wir rausbringen.
Ihr habt noch ein Live-Album rausgebracht.
Genau, wir haben noch Live-Alben. Also ich glaube, so ganz genau ist das fünfte Album nicht komplett richtig, aber ist auch shit egal. Es ist auf jeden Fall jetzt das aktuellste Album, das kommt in knapp 3 Wochen vom jetzigen Tag an. Und Immer Nie ist, wenn ich ganz ehrlich bin, und da muss ich jetzt einfach mal ganz persönlich so meine Meinung hier raushauen, ich finde, das ist der beste Albumtitel, den wir jemals gewählt haben. Zu meiner Schande muss ich gestehen, die Idee kam bei weitem nicht von mir. aber ich hab sofort gedacht, das ist ja genial, weil wirklich dieser Titel Immer Nie und dann das auch zusammenzuschreiben und alles klein und so, da steckt einfach in diesen paar Buchstaben, steckt so viel Bedeutung und das spiegelt wirklich sehr intensiv wider, was wir so machen als Band und was unsere vor allen Dingen auch textlichen Inhalte angeht. Es geht vor allen Dingen in der Platte, auf der Platte Immer Nie geht's super krass um Vergänglichkeit, aber dass in Vergänglichkeit eigentlich auch ein gewaltiger Zauber liegt und sowas. Und wenn man sich dann dieses bedeutungsschwangere Wortkonstrukt Immer Nie anguckt, dann ist das eigentlich da komplett drin.
Da habt ihr also auch gar nicht lange rumüberlegen müssen. Oder kam das erst, nachdem die ersten Songs da waren und ihr schon festgestellt haben, okay, da ist ja, ne, da, das hat ja sowas, ein bisschen was von Sachen, die gerade, weil sie vielleicht vergänglich sind, auch so viel bedeuten. Es ist ja öfters mal, was das da so auftaucht.
Ja. Ja, also das ist, ich glaube, da fahren wir einen sehr klassischen Weg. Also wenn wir eine Platte geschrieben haben und wenn sie produziert ist, dann setzen wir uns tatsächlich hin und gucken dann, wie ist der vielleicht übergeordnete Kontext aller Songs, was ist so der gemeinsame Nenner, der sich überall wiederfinden lässt, und dann machen wir uns auf die Suche nach einem Albumtitel. Aber also wir gehen da jetzt nicht so konzeptionell ran und haben vor 2 Jahren gesagt, nachdem Oben dann so mehr oder weniger abgehakt war, das nächste Album wird das große Vergänglichkeitsalbum. Nee, das ist nicht der Fall, sondern wir gucken dann wirklich, was beschäftigt uns gerade in dem Moment, wo diese Platte entsteht, und dann findet sich eigentlich immer ein übergeordnetes Thema. Und in diesem Fall ist es eben der Zauber der Vergänglichkeit. Aber das hört sich bei weitem nicht so schön an wie immer nie.
Da hast du vollkommen recht. Ihr habt ja nun schon ein paar Jährchen Musik gemacht. Die hat sich am Anfang auch noch ein bisschen von dem unterschieden, auch was auf Oben drauf war. Wie würdest du sagen, würdest du die Unterschiede beschreiben im Gegensatz zu Oben? Was ist da anders oder wo ist die große Schnittstelle andersrum?
Also es gibt, glaube ich, ganz klare so handwerkliche Unterschiede. Wir haben musikalisch beispielsweise fast in jedem Song so kleine Chöre eingebaut, die so ein bisschen fast wie so eine Orgel so im Hintergrund durchschwimmen. Also wir sind ein bisschen atmosphärischer geworden. Ich habe das Gefühl, unser Sound ist deutlich satter, deutlich voller. Also ich glaube, das war vorher auch schon der Fall, dass wir probiert haben, mit unserem Sound die Leute so ein bisschen in die Arme zu nehmen. Und wenn wir es vorher nur probiert haben, würde ich sagen, dass es uns ab jetzt gelingt. Und darüber hinaus finde ich, dass wir uns vor allen Dingen, was so Melodien, und da kann ich jetzt als Sänger und Songtexter vor allen Dingen eher so für die Gesangsmelodien sprechen, dass wir sehr intensiv auf Eingängigkeit gegangen sind, ohne dabei platt zu wirken. Also uns war schon sehr wichtig, dass das, was wir da singen und was da performt wird, dass das schon im Kopf bleibt und dass das Spaß macht und dass es euphorisch ist. Aber das soll trotzdem so quasi noch so, es soll eigentlich ein bisschen zu individuell für Pop sein, dann aber zu poppig für Indie. Also wir mögen das eigentlich sehr, dass es, seitdem es uns gibt, allen Menschen schwerfällt, denen das wichtig ist, uns in eine Schublade zu packen. Und auch da glaube ich, dass wir, immer wenn man denkt, ah, jetzt ist das Pop, dass es dann eben nicht Pop ist. Und immer wenn man denkt, ah, jetzt ist das hier sehr rockig, sehr Indie, dann kriegen wir eigentlich die Kurve wieder zum Pop und so. Und irgendwo dazwischen wird man uns finden, aber nie ganz klar auf einer Seite.
Du hast jetzt quasi 132 Fragen in meinem Kopf in ungefähr 4 Sätzen beantwortet. Das war schon
ja, das
sehr,
wird dir,
sehr super.
Das wird dir öfter passieren. Ich bin der König der Schachtelsätze und du wirst feststellen, dass ich, wenn du dir die ganzen Sachen nochmal anhörst, ich immer nur einen Satz antworte. Aber ich Kommas setze und am Ende fragt man sich, wo ist er überhaupt angefangen? Das ist eine Stärke, aber auch eine große Schwäche. Aber beides bin ich,
Matthias. Der Vorteil ist, du hast jetzt wunderbar, egal ob Schachtelsatz oder nicht, erklärt die Unterschiede. Ich konnte jetzt von meinem Zettel schon mal gleich wieder, also wirklich einige Fragen streichen. Das macht nichts, weil ich habe genug drauf. Das macht nichts, weil ich habe genug drauf. Ich steige mal mit dem ersten Song ein, der rausgekommen ist, weil der passt eigentlich schon ziemlich gut in Sachen, die du da so gesagt hast. Was da heraussticht, ist auch gleich sofort wieder diese Melodie. Ist fast hymnisch, finde ich. Also der Song heißt Unsere Jahre. Mhm. Klingt erstmal als Titel sehr pathetisch, ist der ganze Song aber eigentlich auch gar nicht, sondern nur eigentlich der Titel, wenn man so nimmt.
Ja.
Und da habt ihr es schon gleich, also wenn man jetzt an hymnische Melodien denkt, ja, fallen so ein paar Sachen, ältere Sachen von High Spencer auch ein, aber da habt ihr gleich mal gezeigt, was denn so paar Veränderungen sind und was auf die ZuhörerInnen so ein bisschen auf sie zukommt, so mit dem neuen Album. Finde ich das schon sehr, das ist, ja, ich weiß nicht, könntest du ja gleich jetzt sagen, ob ihr einen zentralen Song habt, aber der gibt schon ganz viel wieder, wenn man jetzt fragen würde, so, sagt er mal einen Song, der dieses Album beschreibt. Mhm. Das wäre jetzt tatsächlich schon gleich der erste für mich.
Ja, das, da würde ich wahrscheinlich mitgehen, wenn wir uns auf den Text fokussieren. Musikalisch ist das natürlich eher der Song, in dem wir etwas experimentieren quasi, weil das Klavier da natürlich auch sehr präsent ist. Wir haben halt das große Glück, dass unser Bassist ein viel besserer Pianist ist, als er Bass spielen kann. Also er ist in beiden grandios, aber Jan spielt halt einfach Klavier wie ein König. Und deswegen haben wir uns irgendwann gesagt, ja, dann scheuen wir doch nicht davor zurück, dass wir die Stärke dieses Mannes ausspielen und ihn an seine Tasten lassen. Und das haben wir bei unsere Jahre sehr intensiv gemacht. Und ich finde wirklich, inhaltlich hast du vollkommen recht. Der spiegelt sehr wider, was wir sagen möchten mit dieser ganzen Platte und was so das übergeordnete Thema ist. Ganz spannend oder vielleicht auch ein bisschen skurril ist, dass wir uns wirklich während der Entstehung dieses Songs angeguckt haben, welche Songs es schon gibt, die unsere Jahre heißen. Oder in denen es um diese ganzen Themen geht. Es sind nur Schlager. Wirklich, es ist nur es ist nur euphorisches, oh, wir sind so toll und das ist jetzt unsere Zeit. Es gibt so einen Song von Ben Zucker, den haben wir dann wirklich schrecklicherweise sehr oft gehört im Studio. Das sind unsere Jahre. Und haben dann einfach gesagt, wir müssen jetzt den Gegensong zu diesem Song schreiben. Und wenn man sich das anguckt und vielleicht die beiden Songs mal gegenüberlegt, dann finde ich, dass uns das ganz gut gelingt, weil Ben Zucker sagt, ja, jetzt ist unsere Zeit und jetzt wird hier gefeiert und wir sagen, nee, jetzt ist das gewesen und jetzt stampfen wir das ganze Ding mal in die Tonne hier. Aber ja, das ist eigentlich ein kleiner ironischer Blick auf diese Herangehensweise der Vergänglichkeit. Und am Ende, ohne jetzt viel zu spoilern, wie der Song dann inhaltlich natürlich in der Reise, die er macht, ausgeht, ist das natürlich nicht die Aussage des Songs, dass unsere Jahre vorbei sind, sondern dass sie nur so lange vorbei bleiben, wie man sich selbst nicht zum eigenen Regisseur oder zur Regisseurin seines Plots macht.
Du hast gerade schon gesagt, das Ganze ist auch so ein bisschen mit so einem zwinkernden Auge passiert. Das ist so, das kommt bei manchen Songs ab und zu mal raus, ist aber immer so, ist bei vielen von euren Songs so. Ihr habt aber auch tatsächlich, auch wenn ihr es anders verpackt, dann Themen aufgegriffen, die eben ohne zwinkerndes Auge mal auskommen müssen. Auch wenn der Titel an dem Tag, der niemals kam, schon augenzwinkert ist, zumindest der Titel, aber inhaltlich sozialkritisch, auf alle Fälle irgendwie.
Ja, unbedingt.
Auf alle Fälle auch irgendwie politisch. Geht um Mauern einbrechen und alles Mögliche. Also das ist schon zumindest ein halbes Statement.
Ja, es darf auch gerne ein Ganzes sein. Aber wir sind uns auch in dieser Sache ein bisschen treu geblieben, dass wir intensiv schon immer, seitdem wir Musik machen, über persönliche Gefühle singen. Also es ist oft in den Texten ein Ich, das irgendeinen Schmerz durchstehen muss. Und so bleibt das auch in diesem Song. Und es ist natürlich verhältnismäßig komplex, ich würde nicht sagen kompliziert, aber eine andere Herangehensweise, eine Masse an Menschen ansprechen zu wollen, wenn man sagt, ich fühle mich so. Weil Gefühle sind ja nun mal was sehr Individuelles. Aber jetzt haben wir uns, und da haben wir auch im Vorfeld viel drüber gequatscht, zur Entstehung des Songs an dem Tag, der niemals kam, haben wir uns untereinander sehr intensiv ausgetauscht und haben festgestellt, dass wir alle dieses Gefühl, das dort beschrieben wird, so nach dem Motto in so einem kleinen Fiebertraum gefangen zu sein, in einer absolut strapazierten Gesellschaft, auf der ganz viel Druck liegt und man sich fragt, wo kommt der her? oder man auch Antworten findet, aber für die Antworten findet man kein Verständnis und dass uns das alles sehr, sehr gleich ging, als wir darüber gesprochen haben. Und in dem Moment haben wir gedacht, ja, okay, dann ist das vielleicht unsere Herangehensweise, die gar nicht gebrochen werden muss, dass wir ein subjektives Gefühl, Gefühl beschreiben, sondern dass wir eigentlich sehr vielen Leuten aus der Seele sprechen und dadurch wieder Gemeinschaftsgefühl entsteht. Naja, also ich weiß nicht, ob man mir grob folgen kann, aber wenn man jetzt feststellt, man ist mit manchen Gefühlen gar nicht alleine, dann ist das ja etwas unfassbar Sinnstiftendes. Und wenn dieser Song dazu beiträgt, dass fernab von und das will ich gar nicht monieren oder so, aber fernab von irgendwelchen Parolen, die auch leichter gesagt als umgesetzt sind manchmal, wenn man da hinkriegt, irgendwie einen Song zu schreiben, der Menschen dann aus der Seele spricht, was ich von diesem Song hoffe, dann mag ich das lieber, als irgendwas rauszuhauen, was vielleicht schon tausendmal gesagt wurde.
Also ihr habt zum einen die Botschaft schon in eine nette Melodie verpackt, um es da so auszudrücken, aber es kommt dann schon, wenn man aufmerksam den Text sich anhört, wird es eigentlich schon relativ klar. Von daher ist es eigentlich so eine Botschaft, so ein bisschen unterschwellig, ohne jetzt zu sagen, so keine Ahnung, wie Matzen sagt, Faust hoch gegen Faschismus, wäre die plakative Variante und ihr stellt das eben ein bisschen anders dar.
Genau, und also es ist super wichtig, dass Matzen da steht und sagt, Faust hoch gegen Faschismus. Für uns ist es natürlich, am Ende haben wir dieselben Aussagen, ne? Also das ist ein Song gegen Räume für Faschisten, der ganz klar auch für Dinge spricht, und zwar für Handreichungen und für ein Miteinander an einem Tisch, an dem man einander alles gönnt, was einen persönlich, ohne andere Menschen zu verletzen, erfüllt. Und das sind Dinge, die uns sehr wichtig sind. Das gehört auch zur absoluten Kern-DNA dieser Band, in der wir 5 unterschiedliche Menschen sind und in der sich auch ja, die verschiedensten Denkweisen, jetzt nicht so heftig krass aufgefächert auf einem Riesenspektrum, aber wir haben auch oft sehr unterschiedliche Meinungen und wir kommen ganz fantastisch miteinander klar. Weil wir uns einfach schätzen für das, was wir sind und auch für die Unterschiede unter uns uns dafür wertschätzen. Und das ist was, wofür dieser Song steht. Und wir machen einen Song so, dann passt das sehr gut zu uns und andere Bands heben die Faust und rufen Alerta. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn einfach beides in Ordnung wäre.
Es ist, aber ich glaube, das ist es. Es ist beides in Ordnung, definitiv. Also es kommt auch mit auf die Verpackung drauf an und dementsprechend auch aufs Publikum und wie die Message dann rüberkommen soll. Und ihr habt auch einen Song, der definitiv, auch wenn ihr es nie so aussprecht, um Depressionen geht. Mein Tal heißt der. Also für mich geht es darum. Ja. Sagen wir so, weil ihr habt es ja nicht ausgesprochen. Aber der Text gibt das eigentlich alles so her, ohne das direkt so zu benennen und ohne jetzt dieses, ja, man kann natürlich Depressionen auch als sehr, ja, man kann das nur in Molltönen machen. Macht ihr nicht.
Also nee, machen wir nicht.
Sind wir genau wieder da. Wir transportieren den Inhalt mit einer anderen Verpackung.
Ja, das finde ich cool, dass du diesen Song ansprichst, weil der eigentlich, also du hast natürlich recht, es geht um mindestens depressive Verstimmung in diesem Song und wenn andere Menschen mit anderen wenn andere Menschen sich da anders drin wiederfinden, dann ist das vollkommen cool und genau dafür verschachteln wir das ja auch so, damit möglichst viele Menschen irgendwas Positives aus unseren Songs rausziehen können. Und bei meinem Tal, da ist natürlich auch dieses Augenzwinkern, ist ja am Ende gewaltig fast, weil ja diese Depression oder dieses Tief, dieses Tal, in dem man sich befindet, als eben ein wunderschön idyllisches Tal beschrieben wird, in dem man, obwohl man gar nicht wollte, wieder Urlaub macht. Und obwohl der See so wunderschön ruhig dasteht, wirft man Steine da rein und so. Und irgendwann verlässt man das Tal auch wieder und man freut sich, dass man gehen darf. Und man sagt einfach, anstatt auf Nimmerwiedersehen, weiß man, das bringt nichts. Wir werden sagen müssen, bis zum nächsten Mal, liebes Tal. Und das hat super viel Spaß gemacht, diesen Song zu schreiben, bin ich ganz ehrlich. Also so trist und melancholisch das Bild auch ist, aber so krass mit Worten und Bildern zu spielen, das hat mir schon sehr gut gefallen.
Also da ist auch die Bildgewalt am größten, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt mit der Person zu kämpfen haben, aber diese Stimmung und die schlechte Stimmung uns kommt immer wieder und ich kann ja nichts dagegen machen, unabhängig. Ja. Ne, ist, auch im ganz normalen Leben kommt nach einem Hoch auch ein Tief. So.
Ja, und, genau.
Das kommt in den Bildern total gut rüber. In anderen Songs kommen die Bilder auch rüber, da werden sie aber teilweise anders geschaffen. Also ihr habt euch sehr mit in zwei Songs mit dem Thema Sommer auseinandergesetzt. Einmal in dem letzten Sommer, den ihr jetzt rausgebracht habt, wenn der Sommer kommt, wenn der Sommer geht. Und aber noch viel schöner ist der Song Heimweh. Find ich.
Oh ja, stimmt. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wo geht's denn noch um Sommer? Du hast natürlich recht. Also ohne Sommer würde es den Song Heimweh gar nicht geben. Ja, vollkommen richtig.
Und der hat mich tatsächlich durch die aufkommenden Sachen, die ihr da beschrieben habt, mit Lagerfeuer und alles Möglichen, so gecatcht mit den Bildern, die bei mir im Kopf entstanden sind. Und dann ist es auch mit der ruhigste Song, also zumindest ist es auch akustisch so. Da wird er nicht nochmal extrem aufs Gaspedal getreten. Ist auch, ich glaube, Mitte Juni oder sowas rausgekommen, passt auch noch so schön im Sommer.
Ja, das war purer Zufall.
Natürlich. Wann habt ihr den geschrieben? Im Winter, tiefsten Winter wahrscheinlich. Mit Sehnsucht,
nee, tatsächlich, wann waren wir denn nochmal in der Produktion? Das war, du hast das ja auch ironisch gefragt, ne? Aber ja, wir haben natürlich den auch geschrieben, im August, September muss das gewesen sein. Also dementsprechend, ja, aber bist du auch Zeltlagerkind quasi?
Ich bin
so Jugendfreizeitkind.
Ich bin sowohl Jugendfreizeitkind als auch langjähriger Jugendfreizeitbetreuer. Ich kenne beide Seiten.
Ja, mega. Dann sind wir uns da auf jeden Fall schon mal komplett ähnlich, Matthias. Das ist super cool. Also das geht wirklich vor allen Dingen Jannis, unserem Gitarristen, der dann auch der Gitarrist dieses Songs ist, weil es ja eine Akustikgitarre, und mir, wir haben wirklich von 9 bis wir 25 waren, sind wir jedes Jahr zusammen im Sommer in dasselbe Zeltlager gefahren, waren auch irgendwann Betreuer gemeinsam. Wir waren immer die beiden Gitarrentypen am Lagerfeuer und so. Und das war wirklich hochgradig intensiv unser Lebensinhalt für zumindest immer die Sommer. Und für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wir kommen ja doch eher aus so ländlichen Kontexten und ich schätze das sehr, ich mag das sehr. Auch wenn man hier vor allen Dingen, also ich bin ein offen homosexuell lebender Mann, war das aber natürlich nicht immer, weil ich zumindest in dieser Zeit, als ich im Zeltlager aktiv war, für mich komplett unverständlicherweise aus der heutigen Perspektive keine Notwendigkeit gesehen habe, mich zu outen. Oder ich habe mir gedacht, nee, das brauche ich ja gar nicht, das ist ja kontraproduktiv hier gerade. Was ein unfassbarer Trugschluss. Aber dennoch muss ich sagen, dass es ein ganzes Zeltlager über Jahrzehnte geschafft hat, mich so krass am Leben zu halten, weil man einfach seinen ganzen Lebensinhalt oder seine ganze Lebensenergie oder einen großen Teil davon da rein projiziert hat, dass ich diesem Ort auch einfach dankbar bin, weil der immer dafür gesorgt hat, dass ich nicht ins Unermessliche falle. Und ich konnte mich da, und Jannis wird das, glaube ich, genauso sagen, ausleben. Es gab nicht nur, entweder du gehst zum Fußballtraining oder du hast keine Freunde, sondern es gab auch, nee, wir haben hier auch Gitarren. Wenn du möchtest, kannst du ein Liederbuch in die Hand nehmen. Wenn du möchtest, wir haben hier am letzten Tag eine Bühne. Stell dich doch dahin und erzähl was Lustiges, wenn das was für dich ist. Und es war so ein kleiner Mikrokosmos, in dem man auf einmal Bedeutung hatte, auch als Mensch, der sich vielleicht in seinem Umfeld vorher nicht so wiedergefunden hat. Und deswegen ist dieser Song Heimweh vielleicht das mindeste Maß an Dankbarkeit, dass ich so dieser Zeit zurückgeben kann.
Also für mich beschreibt Heimweh eigentlich auch Heimweh an die Zeit. Nicht nur das Heimweh, was man im Ferienlager selber erlebt hat. Also ich habe nicht immer im ersten Ferienlager abgeholt worden. Also irgendwann bin ich mal abgeholt worden, weiß ich nicht. Muss ich mich outen?
Wieder zusammen. ich sollte in meinem ersten Jahr, mit 9 Jahren hatte ich Heimweh, sollte nach Hause fahren, aber meine Eltern, und es sind keine Rabeneltern, auch wenn sich das danach anhört, die waren schon im Urlaub und haben gesagt, der Junge bleibt jetzt da. Weil meine Großtante war da Kochfrau und all sowas. Und sehr gut, dass die im Urlaub waren. Sonst wäre ich wahrscheinlich nach Hause gefahren und nie wieder mitgefahren, hätten wir keinen Song Heimweh. Wäre auch scheiße.
Ja, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist auch das Heimweh an den Ort oder an die Zeit zurück. So, egal, ob das dort selber als Teilnehmer, als Kind gewesen ist oder aber auch später als Betreuer. Also irgendwann nicht mehr, irgendwann habe ich es dann beruflich gemacht und da war es dann irgendwann anstrengend, muss ich sagen. Also
Bist du Sozialarbeiter oder
Sozialpädagoge? Genau, ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und wir haben dann, also die letzten Jahre nicht mehr, weil es einfach immer relativ extrem großer Aufwand gewesen ist. Du brauchst viele Leute und so weiter. Aber wir haben eben auch schon Zeltlager dann mit 120 Kids gehabt und mit zwei Hauptamtlichen, aber ganz vielen Ehrenamtlichen und so weiter. Ja. Aber mit zwei Hauptamtlichen, da kommst du nicht wirklich zum Schlafen bei 120 Kids für über eine Woche. Das bleibt in Erinnerung und zum Glück habe ich auch damals teilweise meine Frau als Betreuer und auch sogar meine Kids, als sie alt genug waren, waren die mit, sehr schön. Aber es war auch anstrengend. Also muss man ganz ehrlich sagen.
Also das ist schon so, wir sind immer 18 Tage, dann vor allen Dingen in den letzten Jahren mit Gruppenleiter mit aufbauen, Zeltlager abbauen und so. Danach braucht man eigentlich nochmal 2 Wochen Eistonne, Urlaub. Man ist danach man altert ja in 18 Tagen 3 Jahre.
Ja, und der Schlaf ist nicht wirklich besonders hoch. Also die eine Nacht, die man schläft, kann man zusammenzählen. Sind alle Nächte zusammen, kommt man vielleicht auf eine, wenn überhaupt.
Ja, das ist so. Ja. Genau. Aber irgendwie kriegt man es hin, weil es so ein Topf voll Glück ist und ganz viel Dopamin, Adrenalin hält einen da wach. Ist einfach ein wunderschönes Herzensthema. Bei dem Song Heimweh muss ich auch sagen, ich probiere es sonst immer sehr intensiv zu kaschieren, welche denn jetzt meine Ursprungsgedanken sind bei irgendwelchen Songs. Ich habe oft sehr konkrete Gefühlslagen, in denen ich ganz subjektiv stecke und probiere die dann so umzubauen und umzutexten, dass ich der Meinung bin, und das hat sich oft auch hat sich oft gezeigt, dass das auch so klappt, dass möglichst viele Leute sich damit identifizieren können. Ich glaube, der Song Heimweh ist, auch wenn es schon mal noch emotionalere Songs von uns gab, aber es ist, glaube ich, wirklich der ehrlichste Song, weil da ist nicht ein lyrisches Ich singt bla bla bla, sondern da steht Sven Benzmann vor dem Mikrofon und er singt genau das, was er fühlt.
Ja, das merkt man. Und das macht ihn vielleicht doppelt wertvoll. Kommen wir zu dem Original-Sommersong, weil du gerade schon überlegt hast, welchen
gibt es denn noch. Genau.
Wenn der Sommer geht, der ist sehr sommerlich. Der ist greift das Ursprungsthema, wo wir schon drüber gesprochen haben, greift die Vergänglichkeit auch auf. Ja. Also, also sehr schön sommerlich mit Vergänglichkeitsfaktor. Es gibt ein paar gute Songs in der Richtung, aber auf Deutsch ist es der erste, den ich so kenne, wo ich sage, okay, das trifft es.
Ach, crazy, ja, cool. Ja. Das ist ja ein Riesenkompliment. Vielen Dank, Matthias.
Ja, es gibt noch von Buffalo Tom, Summer's Gone heißt der.
Ja.
ich weiß nicht, wer die kennt, das ist eine uralt amerikanische, damals als College Rock Indie Band, der Song ist keine Ahnung wie alt, aber das ist auch so ein Ding, immer wenn er When the Leaves Burn, Summer Ends, also das ist so, der Sommer vergeht und der Herbst kommt und so ähnlich ist das und das hat dann auch alles wieder aufs große Ganze sehr viel mit Vergänglichkeit zu tun.
Ja. Ja, cool. Ey, das ist ja total schön, dass du dich da so, oder das Gefühl, das man hat, wenn der Sommer geht. Es ist ja eigentlich sehr einfach umschrieben. So fühlt man sich, wenn der Sommer geht. Ja, und dann natürlich mit einer dramatischen Geschichte drauf. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, wo der Wahrheitsgehalt da liegt oder nicht. Aber ich glaube, dass es da einen gibt im Hintergrund. Das kann man, glaube ich, spüren zwischen den Zeilen. Ist einfach eine konkrete Geschichte. Geht nicht um irgendwie ein Sommerflirt oder ach Mist, ist das blöd, dass jetzt der Sommer, ach naja, da machen wir jetzt Herbst und Winter. Nee, da geht es wirklich darum, dass das für ein Paar der letzte Sommer war und man dem Sommer nie verzeihen wird, dass er den einen Teil dieser Partnerschaft mitgenommen hat.
Ja, der nächste Sommer kommt bestimmt, aber der Lebensabschnitt, der kommt nicht nochmal.
Ja, genau. Ja, und auch wenn jemand da draußen vielleicht nicht diesen dramatischen Verlust erlebt hat, toi, 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 das ist ja sehr wünschenswert, wäre das. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben ein paar Leute, da ist ein bisschen der Bogen zum Zeltlager, mir haben Leute, weil ich da immer noch so ab und zu mal so ein bisschen mit Leuten quatsche, man trifft sich halt, ich komme aus einem kleinen Ort und man läuft sich dann da über den Weg, da kann man auch gar nichts gegen tun und dann sollte man sich unterhalten, weil sonst wird es ja langweilig. Da gibt es ein paar Leute, die haben jetzt Abi gemacht und die haben kürzlich diesen Song gehört und die sagen, ja, das ist ja irgendwie crazy, das ist ja wie beim Abi. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso ist das wie beim Abi? Ja, weil das jetzt der letzte lange Sommer ist, den wir haben. So nach dem Abi. Ja. Da hab ich gedacht, ach, crazy, ja, stimmt. Man hat ja nach dem Abitur, oder wenn man grundsätzlich auch jetzt mit welcher Schulform auch immer man abschließt, man hat danach ja erstmal einen ausgiebigen Sommer. Also das ist ja wie so eine kleine Rente, die man sich da verdient hat nach der Schulzeit. Und wenn man das darauf projiziert, dann geht der Song auch. Ne? Also das finde ich total faszinierend und die Perspektive hatte ich selbst noch gar nicht und das finde ich immer so geil, wenn unsere Songs dann rauskommen, man hat voll das konkrete Bild und dann kommt jemand um die Ecke und hat gesagt, mir bedeutet der Song das. Und dann habe ich gesagt, krass, da habe ich ja keine Sekunde dran gedacht, aber feel free, viel Spaß.
Ja, ja, finde ich auch, also die Texte geben ja dann für jeden dann auch was anderes her, weil sie auch andere Bilder im Kopf aufrufen. Also von daher war es aber auch genau das, was ich dann sofort im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal ein geiler Sommerendsong auf Deutsch. So.
Ja, ey, vielen, auch, vielen Dank, Matthias. Das
bedeutet mir
wirklich sehr viel.
Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel recherchiert, was es da noch gibt, aber man hat ja ganz viele Songs schon gehört und im Kopf. Und liebe Zuhörerin, schreibt doch mal in die Kommentare irgendwie rein, wenn euch noch ein geiler deutscher Song einfällt, der genau damit spielt. Nicht nur mit dem Thema, das abzuschließen, sondern wirklich so mit dem Vergleich und Sommer endet. Also,
es gibt auf dem Album Hell von den Ärzten, das ist das letzte Lied des Sommers. Ich hab das letzte Lied des Sommers noch im Ohr und das geht so. Aber das ist natürlich, das ist so Westerland, Happy, Ärzte, Farin Urlaub, Beach Boys, Mucke. Ja, bin ich sehr interessiert. Da werde ich auch mal in der Kommentarspalte, ihr werdet mich dort finden, zumindest passiv, ja.
Sehr schön, also bin ich auch mal gespannt. Ich höre ja immer wieder gerne neue Anregungen, wenn ich dann, manchmal bin ich auch auf dem Holzweg und vielleicht jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben, wache ich heute Nacht auf und denke so, ach scheiße, jetzt habe ich aber irgendwie im Unrecht getan, weil da gibt es ja noch den Song. Aber das werde ich ja nicht weiter verraten, ich gebe ja keine Unzulänglichkeiten zu.
Ja, das ist dein Ding, ja. Ja.
Bisschen ernster, auch wenn es ein Spaßsong ist, ist Motel One, finde ich. Gibt da nämlich diesen komischen Typen, der heißt Erich.
Richtig.
Wer ist Erich? Ist er der typische Businessman? Ist er ein typischer Deutscher? Wo würdest du ihn einsortieren?
Ja, ich glaube, das kann man sich nehmen, wie man möchte. Ich habe auch am Schreiben dieses Songs sehr schnell sehr viel Gefallen gefunden, weil ich persönlich, ich erkläre das gerne nochmal, ich bin ja nicht nur Sänger der Band High Spencer, ich bin auch Entertainer, Solo-Künstler, Comedian würden wahrscheinlich die meisten sagen und gehe mit meinem eigenen Solo-Programm unter auch noch auf Tour. Ich hatte gerade angefangen, im Haus zu bohren, deswegen bin ich gerade etwas verwirrt gewesen. Aber genau, ich gehe noch mit meinem eigenen Programm auf Tour und in Summe spiele ich im Jahr so 110 Auftritte.
Oh,
und
ja.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich irgendwann den meisten Zugang zu all diesen Bildern bekommen, indem ich den Song über mich geschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein bisschen langweilig, weil ich finde mich jetzt ja nicht so scheiße, wie ich diesen Erich scheiße finde. Und habe mir dann halt diese Figur ausgedacht, über die ich da schreibe. Aber es tut mir wirklich leid, das jetzt so sagen zu müssen. Aber auch einem riesigen zwinkernden Auge. Aber Motel One ist eigentlich mein Leben, wenn der Vorhang gefallen ist. Bin ich ganz ehrlich.
Also das, wenn zwischendurch oder wenn du dann ganz aufhörst?
Nein, wenn zwischendurch, also man geht ja, man kriegt dann, das ist ja super surreal, was wir machen, ob mit der Band oder auch alleine. Man geht auf eine Bühne, dann sind da Leute, die da nur hingekommen sind, weil man da ist. Und dann haben die ja sogar Geld bezahlt. Und dann finden die das ja toll, dann kriegt man so Applaus. Und dann finden einen viel zu viele Leute, als einem meist gut tut, finden einen gut. Und das ist ja... Das ist ja nicht vernünftig. Da muss man ja irgendwie, also kein Wunder, dass so Leute wie Elvis oder so, dass die wahnsinnig werden oder Michael Jackson. Also bin ich ganz ehrlich, ich sehe das auch manchmal ein bisschen kritisch, obwohl das natürlich mein Leben ist und ich liebe das über alles. Aber wenn man dann so in sein Hotelzimmer kommt, dann fällt dieser ganze Schein und dieser ganze Schimmer eigentlich sofort in sich zusammen. Weil anders als Elvis oder Michael Jackson werden wir jetzt nicht eingebucht in die Präsidentensuiten dieser Welt, sondern das ist dann einfach mal, dann bist du da mit so Leuten, Handwerkern, die auf Montage arbeiten. Und dann gibt es da Frühstück bis 9 Uhr und wenn du um 9.01 Uhr da bist, dann gibt es nichts mehr und so. Und dann fährst du wieder los und dann sitzen da wieder 400 Leute oder stehen da 500, jubeln dir zu und du weißt genau, ja, wenn ihr wüsstet. Aber das fände ich so reizvoll, eigentlich, ich fand diesen Gedanken so reizvoll und habe mir dann diese Figur ausgedacht, dieses Riesenarsch, Erich, und ich schwöre, bei uns fährt kein Bentley vor, und so ist dieser Song entstanden. Es ist fast autobiografisch, so traurig das auch klingt.
Muss ich nochmal ganz kurz den Schritt zurück machen. Du hast es gerade erklärt, eben, dass du auch noch als Comedian, was wie auch immer man das jetzt gerade bezeichnet, unterwegs bist. Und da hast du mich tatsächlich zwischendurch, also ich habe dich vorher schon live gesehen, noch nicht, aber viele von deinen Sachen habe ich mir schon angeguckt und finde dich total witzig. Kann ich immer so weitergeben. Also auch das, liebe Zuhörer, könnt ihr euch
viel
antun.
Lob heute. Das
aber du hast mich einmal ganz kurz verwirrt, weil ich habe dann einfach nur, ich mache dann irgendwie, wenn es dann zum Wochenende hingeht, die neue Musik rauskommt, dann mache ich einfach nur irgendwelches was an, lässt das durchspielen. Und dann lief im Mai Liebeslied für Nerds.
Ja.
Das ist eben, deine Stimme ist ja schon sehr unverkennbar, so. Und ich dachte so, okay, kommt schon wieder die nächste High Spencer Single, weil es gibt ja so viel Musik von deinen Comedian-Sachen, gibt's ja nicht, die draußen ist. Und dann musste ich der Text ist schon, ich muss mal kurz nachgucken. Und dann habe ich dann erst so, ich war halt beim ersten Mal hören, dachte ich zuerst, ist jetzt schon wieder eine neue Single. Und ich so, hört sich ja ganz
Ach, von der Band
an.
Meinst du?
Ja, von der Band.
Okay. Ja.
Weil das mittendrin war, die ersten beiden Releases von High Spencer waren schon draußen und dann kam Liebeslied von Nerds, was ich immer noch abfeiere, weil es total geil ist. hab dann aber festgestellt, okay. Kommt jetzt hier nicht im Podcast, weil brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Hab's jetzt aber trotzdem nochmal erwähnt, weil es ist dann eben nicht von High Spencer gewesen.
Ja, genau. Also das können wir ja noch eben kurz sagen. Also es ist sogar, es ist gar nicht von High Spencer. Den Song gibt's schon ewig, auch schon. Ich habe halt einfach jetzt vor kurzem mal angefangen, auch diese eigenen Songs, die bei mir einfach so in den Programmen gespielt werden, die ich plane und mit denen ich dann so 2-3 Jahre auf Tour bin. Und die liegen dann ja danach irgendwo. Und dann habe ich gedacht, aber es gibt ja Leute, denen gefällt das vielleicht.
Ja, hier.
Dann hab ich einfach, genau, und dann habe ich gedacht, ja, nimm die Entschuldigung, Scheiße, doch einfach mal auf und lad die hoch und wer möchte, kann sich das dann anhören. Und tatsächlich, ich habe dann auch mit der Band abgestimmt, so lass mal gucken, dass wir so 2 Wochen nach dem letzten und 2 Wochen vor dem letzten, dem nächsten Release sind und so. Aber das tut mir leid, dass dieser Trugschluss da entstanden ist. Aber das ist
war nur ganz kurze Verwirrung, ist nicht schlimm.
Obwohl Jan, auch, also der Pianist ist derselbe wie bei Unsere Jahre so schön allein, das ist unser Jan, genau.
Also, ja, okay. Das als kleinen Einschub. Ich habe eine Geschichte, wo ich unbedingt noch drüber sprechen möchte, nämlich über ein Cover. Die zerplatzte Kaugummi-Blase. Irgendwie immer wieder auch auf den einzelnen Singles ist immer das gleiche Bild, beziehungsweise manchmal ein bisschen verändert und dann der Titel anders unten drunter. Was hat es mit dieser Kaugummi-Blase auf sich und wie viel Kaugummis musstet ihr essen, dass das alles so funktioniert hat?
Ja, also ich glaube, die Merle, die auf dem Cover zu sehen ist, die diese Kaugummiblase aufpustet, das ist eine tatsächlich gute Freundin, eine Schauspielerin aus Berlin und die haben wir hochoffiziell gecastet dafür, weil wir gedacht haben, wenn wir schon 5 weiße Typen sind, dann können wir wenigstens eine Flinterperson auf das Cover packen. Das war uns sehr wichtig. Um so einen kleinen Trost zu geben. Also tut mir leid, das so zu sagen, aber ist ja auch nichts Weltbewegendes. Ich glaube, die hatte wirklich nach dem Fotoshoot, hatte die Merle einen absolut maximalen Kieferkrampf. Und wir hatten auch noch mal ein Fotoshooting, wo wir auch Kaugummiblasen aufpusten mussten. Und nur 2 von uns haben das hingekriegt, Niklas und ich. Und die anderen mussten immer so, weiß ich, mussten dann halt dieses Ziehen. Aber in Summe soll einfach diese Kaugummiblase auch wieder für diese Vergänglichkeit stehen. Also wenn man früher gesagt hat, Vergänglichkeit ist irgendeine Blume oder so, jetzt könnten wahrscheinlich irgendwelche FloristInnen könnten jetzt sagen, was für eine Blume für Vergänglichkeit steht. Auf die moderne Zeit geschrieben ist für uns das Symbol der Vergänglichkeit, die Kaugummiblase. Man freut sich immer, wenn das klappt und denkt, boah, guck mal und dann ist es puff, sofort weg. Und das ist quasi das Bild, das wir ansprechen wollen. Dass man sich eigentlich bei einer Kaugummiblase, und das ist so, wie man vielleicht, wie wir den Leuten möglicherweise näher bringen wollen, wie man die Sachen auch betrachten kann, dass man denkt, boah, guck mal, wie groß das wird. Und dann ist es im selben Atemzug weg.
Und ich finde, und das ist mir eingefallen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, warum die Blase, es war das mit dem Vergänglichkeit und zerplatzte Blasen sind, ist ja sowas, was einem zuerst in den Kopf schießt. Und dann stelle ich mir die 2 unterschiedlichen Metaphern vor. Ich nehme jetzt ein Cover, was mit Vergänglichkeit zu tun hat, wo ich irgendwie eine schöne Blume habe, wo dann so fast schwarz-weiß fotografiert, die Blume bunt, dann hängt noch ein Blatt dran oder irgendwie so, ganz dramatisch. Und dann kommt Ty Spencer und nimmt die Kaugummiblase, die zerplatzt ist, und die ist auch noch süß. Und genau das macht die Musik aus. Ich finde, das überträgt das nochmal komplett.
Matthias, das ist ja die viel geilere Umschreibung dieser Metapher, als ich das gerade getan habe. Du hast das ja viel besser genäht als ich. Also wirklich, vielen Dank. Darf ich das verwenden in zukünftigen Interviews?
Natürlich darfst du das verwenden.
Vor allem das mit und dann schmeckt das noch süß. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Das, wahnsinnig gewinnbringend hier, dieses Gespräch.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Wir haben noch einen kleinen Werbeblock vor uns, weil du darfst natürlich ein bisschen Werbung machen für das Album. Gibt es als nur als Vinyl oder auch als CD? Das
ist die Frage. Es gibt es auch als CD tatsächlich. Wir sind da nochmal richtig oldschool in die Polycarbonat, ist das, glaube ich, ne? Polycarbonat-Pressung gegangen. Ich persönlich empfehle auch die Wertigkeit des Vinyls, nicht nur soundtechnisch, aber natürlich, wer Bock hat, einfach eben kurz, ach komm, ich nehme das mal schnell mit, wer überhaupt noch über einen CD-Player verfügt, feel free, es gibt CD-Vinyl, ist ab 21. August, ist das alles online, wenn man das vor Release hört, sehr zu empfehlen. Wir haben verschiedene Bundles, wie man zu tatsächlich gar nicht krass größeren Unkosten noch das eine High Spencer Kaugummi-Packung ergattern kann. Ja, da gibt es dann wirklich echtes Kaugummi von der Band High Spencer. Wir bieten noch ein Bundle an mit Socken. Man kann sich direkt für ein Wunschkonzert ab Oktober und im November in Kombination mit der LP, also direkt ein Ticket holen und dann sagt man, ah komm, ich will nach Stuttgart, will ich sowieso und dann hole ich mir jetzt schon mal die LP, damit ich textsicher bin, wenn es dann losgeht.
Da hast du gleich den zweiten Teil des Werbeblocks angesprochen. Ihr geht auf Tour, was sehr schön ist. Ab Oktober, das habe ich gerade schon gesagt, ne?
Genau, wir starten in Hannover, also in der Landeshauptstadt unserer Herzen, weil wir eben niedersächsische Tröten sind. Und deswegen geht es da los. Ich glaube, es hat da gar nichts mit zu tun, aber es ist so.
Wie viel Konzerte werden es sein?
Boah, super einfache Frage, schwer für mich gerade zu beantworten. Ich glaube, wir spielen 12. Ich muss jetzt gerade eben schnell mein Handy rausholen. Ich bin mir ziemlich sicher, es sind 12. Ja. Und wir kommen grob, würde ich sagen, in fast jede Ecke der Republik. Es ist Hannover, Dresden, Berlin, Rückreise aus Berlin, da spielen wir auch. Dann spielen wir in Münster, in Köln, in Frankfurt am Main, in Stuttgart, in München. Spielen noch eine Rückreise aus München. Oh Gott. Dann spielen wir in Bochum, Hamburg, Bremen und reisen auch da zurück. Also es sind 3, 6, 8, 11. 11. Es sind 11 Shows.
Plus die Konzerte bei euch im Auto auf der Rückreise.
Genau. Und dann spielen wir natürlich, und das ist jährlich quasi das Highlight, auch wenn, das sage ich jetzt natürlich ganz uneigennützig, jedes einzelne Konzert von uns ist ein Highlight, Matthias. Aber das Highlight des Jahres ist unser Jahresabschlusskonzert dann in Osnabrück in der Botschaft. Da setzen wir immer noch mal das Ausrufezeichen, das sich auch in unserem Bandnamen wiederfindet, ein Jahr quasi, um einen Haken zu setzen hinter ein erfolgreiches Jahr, in dem wir dann ein Album rausgebracht haben werden, um mal vollkommen fachlich korrekt Futur 2 zu verwenden.
Ja, den ZuhörerInnen sage ich auch ganz gerne, kauft rechtzeitig die Tickets, damit das alles auch planbar bleibt, wobei ich zumindest für Bremen schon gesehen habe, da seid ihr vom Tower ins Modernes hochverlegt worden.
Genau, wir sind hochverlegt worden in Bremen. Es gibt eigentlich fast nur positive Nachrichten rund um diese Tour. Vielleicht gibt es die ein oder andere Stadt, wo man sich denkt, ach, da haben mal wieder nicht so viele Leute Lust zu kommen. Naja, wir freuen uns immer, wenn wir da spielen dürfen. Aber ohne Scheiß, ich kann noch mal im Namen von uns einsprechen. Uns machen unsere Konzerte so viel Spaß, weil wir Spaß haben, mit den Leuten diese Abende zu verbringen. Und wir kriegen am Ende unserer Shows und unserer Konzerte immer wieder das Feedback, dass viele Leute gedacht haben, ach, ich gehe hier jetzt einfach mal hin und dann sagen die, das war eines der schönsten, persönlichsten und unterhaltsamsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und ich habe breit gegrinst. Ich war in einem Moshpit. Ich habe geweint. Und ich bin einfach quasi jede Emotion, die existiert, gerade in diesen anderthalb Stunden einmal durchgegangen. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Und jetzt gehe ich nach Hause und werde richtig beseelt einschlafen. Und wenn man dieses Erlebnis mal haben möchte, dann kann man vorbeikommen und sich da selbst von überzeugen.
So sehr ich den Tower mag, was fast schon mein zweites Wohnzimmer ist, ich freue mich für euch natürlich, dass es hochverlegt wurde ins Modernes, dass da noch ein paar mehr Leute reinkommen. Im Tower wäre es dann wahrscheinlich sehr kuschelig gewesen.
Wahrscheinlich. Wir lieben Tower auch wirklich sehr. Haben ja auch jetzt schon ein paar Mal gespielt. Aber ja gut, wenn das jetzt so weit im Voraus dann voll ist, dann
ist super, ist doch gut für euch. Cool. Also ne, ja, finde ich auch. Also ist doch ein schönes Zeichen. An alle anderen Städte bitte nachziehen.
Ja, genau. Da müsst ihr jetzt kommen. Vor allen Dingen Hamburg sollte sich jetzt getriggert fühlen.
Ja, ja, okay. Ja, den alten Beef Bremen-Hamburg können wir gleich wieder aufmachen. Wir liegen vorne. 1-0 Bremen.
Ja, bis jetzt steht es 1-0 Bremen. Aber Hamburg hat noch ein bisschen Spielzeit auf dem Tacho.
Ja, Wir sind schon so langsam Richtung Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du so viel zu den ganzen Songs erzählen konntest. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass es so gut bei euch läuft, was die Konzertverkäufe, die Ticketverkäufe betrifft. Das sieht bei anderen teilweise auch anders aus. Also von daher toi, 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 dass der Rest dann auch noch ein bisschen zunimmt. Und
also wir sind ja, sorry, dass ich dich da unterbreche, wir sind ja auch sehr dankbar, weil wir das gerade mitbekommen, dass die ganze, oder was heißt die ganze, aber dass die Leute sich einfach denken, ich gucke lieber einmal was für 500 Euro als zehnmal was für 30, 40 Euro. Ja. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass sich die Veranstaltungsbranche ein bisschen das eigene Grab schaufelt, aber es ist bestimmt eine viel zu komplexere Situation, als dass ich jetzt einfach nur sagen kann, vielleicht sollte man den Hals auch mal vollkriegen. Mich nerven hohe Ticketpreise immens. Wir tun mit der Band und ich persönlich auch bei den eigenen Projekten, wir tun immer sehr viel dafür, die Ticketpreise so niedrig zu halten, wie es geht. Man sitzt da nie alleine im Boot. Man hat selten das letzte Wort. Das ist maximal frustrierend. Und wir freuen uns über jede einzelne Person, die Bock hat, auf ein kleines Konzert zu kommen.
Also ich komme auf alle Fälle. Wir werden uns auf alle Fälle in Bremen sehen. Auch ins Modernes gehe ich, ja.
Geil. Da freue ich mich sehr, Matthias.
Ja, sehr schön. Und wie gesagt, toi, toi, toi mit dem Album. Und mit den ganzen Konzerten, die ja dann auch vor Bremen schon laufen. Ja. Und dir nochmal vielen Dank für alles und den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.